Ihr habt es ja mitbekommen, das Thema in den Monaten März und April ist Jüngerschaft. Und ein Kapitel der Bibel, wo man in jedem Fall fündig wird, wenn man dazu etwas sucht, ist das 15. Kapitel im Johannesevangelium. Und dort möchte ich mit euch gemeinsam über drei Verse nachdenken. Die Verse 12, 16 und 17, wer eine Bibel dabei hat, kann dann auch so den Zusammenhang lesen. Es ist immer gut, wenn man so auch den Zusammenhang sieht, wo steht das, in welchem, wie ist das verankert in dem Rest von dem Text. Ich beginne bei Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Also es dreht sich alles um Jüngerschaft und ja, ich habe versucht mal so zurückzudenken, wie es am Anfang war, als ich so am Anfang im Glauben war, was so bestimmte Begriffe in mir ausgelöst haben, mit mir gemacht haben und was ich darunter verstanden habe. Und mit dem Begriff Jüngerschaft, muss ich sagen, konnte ich erstmal gar nichts anfangen. Was ist denn das eigentlich, Jüngerschaft? Im ersten Jahrhundert war der Begriff Jüngerschaft übrigens ein Allerweltsbegriff. Also es war ungefähr so, wie wenn man heute sagt, Tagesschau, weiß jeder siebenjährige Junge, jedes siebenjährige Mädchen, was damit gemeint ist. Und damals wusste eben jeder siebenjährige Junge, jedes siebenjährige Mädchen Bescheid, wenn jemand sagte, Jüngerschaft, völlig klar. Für uns ist es ein Fremdwort, obwohl wir ja die Bestandteile von dem Wort eigentlich kennen. Also da steckt, wenn man genau hinguckt, einmal jung drin. Da steckt jung drin. Könnte man denken, ist das für junge Leute, Jüngerschaft? Ist aber nicht so. Da steckt die Steigerungsform von jung drin. Jung, jünger. Aha, also es ist, hat was mit jüngeren Leuten zu tun. Und wenn es einen Jüngeren gibt, dann muss es ja auch einen Älteren geben. Also es geht hier offensichtlich um eine Beziehung zwischen zwei Personen. Das ist schon mal klar. Und einer davon ist jünger. Und der andere ist, ja, er kann da nur älter sein, nicht? Ist klar. Da kann man sich fragen, wie sieht denn das aus in so einer Jüngerschaft? Was macht denn der Jüngere mit dem Älteren? Hilft er dem vielleicht, dass er über die Straße kommt oder so? Macht dem das Essen oder füttert ihn? Genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Früher war das anders. Heute steht Altsein irgendwie schlecht im Kurs bei uns. Besser ist es, jung zu sein. Da hat man Kraft und ist man unheimlich schnell in der Auffassung und so weiter. Und außerdem, was man mal an Erfahrung gesammelt hat, das erleben wir ja Jahr für Jahr, ist jedes Jahr weniger wert. Es ist sehr leidvoll für ältere Menschen zu sehen, wie das, was sie sagen und was sie bewirken können, so niedrig im Kurs ist. Aber früher war das anders. Früher galt, wer älter ist, weiß mehr. Wer älter ist, weiß mehr. Und der Jüngere kann von dem Älteren etwas lernen. Und solche Beziehungen zwischen Jüngeren und Älteren gab es viele zur Zeit Jesu im ersten Jahrhundert. Der Ältere war dann immer ein Rabbi, ein Gelehrter, der die Bibel in- und auswendig kannte und auch wusste, wie man sie auszulegen hat, richtig zu interpretieren hat. Also er verstand etwas von der Bibel und der hatte dann oft ein oder vielleicht auch mehrere Jünger, die von ihm was lernten. Und es war mehr als eine Lehrbeziehung, wie wir sie heute kennen. Heute geht man ja irgendwo in die Lehre, ja, so von morgens um 7 bis nachmittags um 4, halb 5 und dann ist die Sache erledigt. Damals war eine Jüngerschaft eine Lebensverbindung. Ja, ein Jünger, der lebte richtig mit seinem Meister zusammen. Im selben Haus, der aß mit ihm zusammen. Natürlich brachte ihm der Meister ganz viel bei, aber alles war so eingebettet in das gemeinsame Leben, richtig wie eine Kommunität, könnte man vielleicht sagen. Von morgens bis abends, vom ersten Tag bis zum Sabbat war man zusammen. Und der Junge, der Jünger, der durfte eigentlich so gut wie nichts selbstständig machen. Vor allen Dingen durfte der nicht selbstständig die Bibel lesen. Da musste der Rabbiner immer dabei sein. Und am Ende dieser Zeit der Jüngerschaft, da war dann irgendwann mal kein Wissensvorsprung mehr. Also da hatte der Rabbiner dem Jünger nichts mehr voraus. Und dann war das Ende dieser Beziehung gekommen. Der Jünger hatte sich an seinem Rabbi angeglichen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so zusammenlebt, man sieht es manchmal bei Ehepartnern, so wenn die 50, 60 Jahre zusammen sind, wie die sich angleichen. Es ist frappierend von der Sprechweise und Aussehen, alles mögliche. Teilweise ist es sogar so zwischen Hund und Herrchen. Wie muss es dann erst sein zwischen Jünger und Rabbiner? So die Angleichung. Bis in die Gesten hinein. Wenn das Ende gekommen war, dann war natürlich der Jünger kein Jünger mehr, sondern er war selber ein Rabbi und konnte selber dann aus dem Fundus seines Wissensschatzes Dinge weitergeben an wieder neue Jünger. Und hier in diesem Kapitel 15 im Johannesevangelium redet Jesus wie ein Rabbi zu seinen Jüngern und er erzählt ihnen, was Jüngerschaft ist. Und das ist eine ganz wichtige Rede, weil sie so am Ende seines Wirkens steht. Das ist eine Abschiedsrede. Er wusste genau, 24 Stunden später war er schon kalt und tot im Grab. Also alles innerhalb von ganz kurzer Zeit hier vor dem Ende. Und ich möchte eigentlich dazu einladen, das ganze Kapitel 15 zu lesen. Es ist wirklich lesenswert. Es ist das Kapitel vom Weinstock und den Reben. Und man kann ganz viel über Jüngerschaft aus diesem Kapitel lernen. Wir lernen vor allen Dingen daraus, wenn wir einmal zu Jesus gekommen sind, dann werden wir Jünger. Dann werden wir in dieses Verhältnis gestellt, wie ein Jünger zu seinem Rabbi. Anders kann man nicht bei Jesus sein. Jedenfalls kann man auf Dauer nicht anders bei Jesus sein, als wie ein Jünger. Man kann nicht auf Dauer ein Sympathisant sein, der so vom Zweifeln zum Staunen gekommen ist. Das ist ja, sind ja die Schlagworte bei Pro Christ in diesem Jahr. Zweifeln, Staunen. Zweifler ist noch auf Abstand. Staunen, das ist schon ein bisschen näher, aber es ist noch nicht ganz so die Nähe, die mit einer Jüngerschaft vergleichbar wäre. Entweder man gibt an irgendeinem Punkt die Distanz völlig auf und sagt, mein Herr und mein Gott, wie es der Zweifler Thomas getan hat in der Auferstehung, ja, oder man geht irgendwann seine eigenen Wege. Zweifeln, staunen, jünger werden, das ist die Steigerung. Mit ihm leben und von ihm lernen wollen. Jesus beschreibt hier sein Verhältnis zu seinen Jüngern. Leseempfehlung habe ich gegeben. Die Jünger, die bringen natürlich dieses Vorverständnis mit, das sie alle so hatten damals. Sie wussten, was Jüngerschaft ist. Und sie dachten, ja, so ist das, wie bei den anderen Rabbinern eben auch. Man kann ganz viel lernen über das Gebet und über bestimmte Gebote, wie man die so verstehen kann. Ja, und irgendwann hat man es gelernt. Da braucht uns eigentlich keiner was zu sagen. Wir wissen, wie der Hase läuft, wie das so geht in einer Jüngerschaft. Aber dieses Verhältnis zu Jesus ist nicht ganz so wie üblicherweise zwischen einem Rabbi und einem Jünger. Denn der Begriff Jüngerschaft beschreibt dieses Verhältnis nur annäherungsweise. Es gibt überhaupt keinen Begriff in irgendeiner Sprache auf der Welt, dass die Beziehung zwischen Jesus und seinen Freunden wirklich völlig beschreibt. Man muss das erlebt haben. Man muss das erlebt haben, wie das ist, bei Jesus zu sein, um wirklich zu verstehen, was Jüngerschaft ist, was die Bibel meint, wenn sie Jüngerschaft sagt. Das ist so ein ganz eigenes Ding mit Jesus und mit seinen Jüngern. Was ist also so anders an dieser Jüngerschaft? Ja, schauen wir rein in die Verse und gucken wir mal rein in die Mitte, in diesen Vers 16. Wo es heißt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und das ist ein hochbrisantes Wort. Das ist ein hochbrisantes Wort. Das war nicht normal. Das war nicht so wie in der Jüngerschaft normal mit einem Rabbiner. Üblicherweise war das so, dass ein junger Mensch eben verschiedene Rabbiner wahrnahm. Zum Teil wurden die auch zitiert in der Synagoge. Und irgendwann kam er so zu dem Schluss, also von dem möchte ich gerne lernen. Dem möchte ich mich für eine gewisse Zeit anvertrauen. Weil was der weiterzugeben hat, das hat Gewicht, das ist solide oder das holt mich ab. Ich entscheide mich für diesen Rabbiner XY. Und dann ging er mit ihm los. Er schloss sich freiwillig seiner Schule für eine Zeit an. Bei Jesus ist das anders. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Bei Jesus geht die Initiative von ihm aus und das ist bis heute so geblieben. Wer das erlebt hat, der kann das auch so sagen. Ja, ich habe zwar eine Entscheidung getroffen, aber im Grunde genommen ist meine Entscheidung vorweggegangen, eine Entscheidung Jesu für mich. Ich habe wirklich dieses Erleben gehabt, diese überraschende Wende in meinem Leben, dass er mich wie herausgegriffen hat, wie erwählt hat und jetzt bin ich bei ihm. Seht sie euch an, Simon und Andreas und Jakobus und Johannes, Levi, Philippus, sie wurden alle in die Jüngerschaft gerufen, wenn man sich das mal so durchliest in den Evangelien. Frappierend, keiner ist zu ihm gekommen und hat gesagt, ich will jetzt ein Jünger sein. Ja, es sind wohl welche gekommen, sagten, ich will dein Jünger sein. Aber im Letzten war es dann immer der Ruf Jesu, der letztlich dann dazu geführt hat, dass sie es wirklich wurden. Es gab ja viele Menschen, die ihm folgten, Menschenmassen. Eine unfassbare Zahl in Johannes Kapitel 6 lesen wir, wie 5000 Menschen in einer ganz, also nicht in einer Olympiahalle, sondern in einer öden Gegend zu ihm kamen, um ihn zu hören. Und dann von ihm gespeist wurden. Und die wollten ihn zum König machen. Weil sie so beeindruckt waren von dem, was er konnte. Und dann hält Jesus in diesem Kapitel dieses Wort vom Brot des Lebens. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Und da schüttelten sich die Zuhörer. Und so schnell, wie sie gekommen waren, waren sie auch wieder weg. Das sind Sympathisanten. Bist du ein Sympathisant oder bist du ein Jünger? Das ist bis heute ein biblisches Prinzip. Jünger kann man nur werden, weil Jesus Christus einen dazu beruft. Man kann es nur werden, weil Jesus einen dazu beruft, nicht anders. Und das wünsche ich jedem, dass er so eine Lebenswende erlebt. Ich kann es nur jedem wünschen. Kann sein, dass es heute passiert, vielleicht bei Pro Christ oder anderswo. Was für eine Freude, erwählt zu sein. Mann, heute ist Wahltag, Stuttgart, 18.15 Uhr, die Hochrechnungen sind da und irgendeiner freut sich da. Wow, aber worüber freut er sich? Ja, die Schwaben und die Badener, die haben mich gewählt und ich bin 4 Jahre lang Ministerpräsident oder Präsidentin, wer weiß. Stehen ja noch Zeichen und Wunder. Aber es sind nur 4 Jahre. Und es ist nur Politik. Und wie toll ist das, wenn man erwählt wird, um auf ewig bei Gott zu sein, auf ewig bei Jesus zu sein. Es darf keiner einreden hier. Das ist so ungeschriebenes Gesetz. Wir haben vor einiger Zeit was von ungeschriebenen Gesetzen. Du hast was dazu gesagt von ungeschriebenen Gesetzen bei uns hier. Und da habe ich sehr gut, dass keiner einredet. Im Landtag ist es da schon anders, da quatscht ständig jemand dazwischen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einer vielleicht sagt, ist das nicht völlig egal, jetzt, ob ich mich für Jesus entscheide, ob Jesus sich für mich entscheide, so rum, andersrum, ist doch egal. Nein, es ist nicht egal. Es gibt 2 konkrete Auswirkungen. Die erste ist, Erwählung verpflichtet zum Hingehen und zum Fruchtbringen. Jesus sagt, ich habe euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Also es geht nicht nach der Melodie, ach, gehe ich mal hin und bringe mal schöne Frucht, so, wenn ich Lust habe, gut drauf bin und überzeugt bin davon. sondern Jesus sagt, ich habe euch bestimmt. Und ich hätte jetzt gern irgendjemand hier vorne, den ich interviewen könnte. Jemand, der an irgendeiner Stelle bewusst als Christ lebt. Ich will das gar nicht jetzt nur so auf Dienst in der Gemeinde beziehen, sondern Mutter sein kann ja auch ein Gottesdienst sein und ist ein Gottesdienst. Oder Mitarbeiter in der Gemeinde irgendwo, Ehemann sein, Ehefrau sein oder in der Wirtschaft einen Posten haben, das kann alles ein Gottesdienst sein. Ich würde gern so jemand interviewen und ich würde ihn gerne fragen, warum tust du, was du tust? Und ich wäre neugierig auf die Antworten und ich würde Antworten bekommen. Vielleicht Antworten wie, es macht mir Spaß. Das ist schön, wenn es Spaß macht. Oder es erfüllt mich. Oder ich kann mit netten Leuten zusammen sein. Oder. Aber was ist, wenn das alles einmal nicht mehr gegeben ist? Wenn die Sache nicht mehr so Spaß macht? Wenn die Menschen schwierig werden? Wenn das alles ist, wenn ich mir das, wo ich stehe, so aufgrund von Neigung ausgesucht habe, dann werde ich über kurz oder lang der Versuchung nicht widerstehen können, auszubrechen. Dann werde ich, wird sich zeigen, was ein Sympathisant ist, nämlich einer, der wieder zu einem wird, der auf Distanz ist. Unsere Motivation muss tiefer sein, damit wir bleiben. Wie soll denn sonst Frucht wachsen? Ein Jünger weiß, dass Jesus ihn bestimmt hat, hinzugehen und Frucht zu bringen. Wisst ihr das auch? Dass Jesus euch bestimmt hat, Frucht zu bringen? Den Unterschied zwischen Sympathisanten und Berufenen macht ein Beispiel aus dem Fußball deutlich. Das ist mir irgendwie nachgegangen vor einigen Jahren. Stand wieder eine WM ins Haus oder eine EM, ich weiß nicht mehr, was es war, im Fußball. Und da hatte der damalige Bundestrainer Schwierigkeiten, die besten deutschen Fußballer in die Mannschaft reinzubekommen. Die hatten alle Probleme. Der eine hat sich einen Zeh verstaucht und dem anderen saß der Scheitel nicht richtig und irgendwie hatte dann noch einer einen Termin. Und es war ganz, ganz schwierig. Und man merkte richtig, die wollten gar nicht. Warum wollten sie nicht? Die spielten lieber bei Schalke oder bei Real Madrid, weil da gab es mehr Geld. Sie schoben Unpässlichkeit und Termine vor und sie waren gut, sie hatten konditionsmäßig was drauf und waren auch spielerisch gut, aber ihre Einstellung stimmte nicht. Sie fassten das nicht als Berufung auf, dass sie die Ehre hatten, für Deutschland zu spielen. Ihnen fehlte das Bewusstsein der Erwählung. Das Gegenteil, der schottische China-Missionar und Kurzstreckenläufer Eric Liddell. Das geht tatsächlich zusammen. Man kann gleichzeitig 100-Meter-Läufer und China-Missionar sein. Er war überzeugt davon, ihr seht ihn auf dem Bild, ja, da rechts, das ist er. Also ihr merkt schon, es ist schon ein bisschen länger her. Dieser Mann war überzeugt davon, dass Gott ihn zu etwas ganz Bestimmtem berufen hatte. Das Erste, wozu er ihn berufen hatte, war nach China zu gehen und den Menschen Gottes Wort zu verkünden. Und das Zweite, wozu Gott ihn berufen hatte, war schnell zu laufen. Das waren seine beiden Berufungen. Und er hatte dann auch wirklich die Ehre, für den 100-Meter-Lauf bei der Olympiade 1924, wer weiß, wo es war, liegt ein bisschen lang zurück, Paris, 1924 in Paris. Da hatte er die Ehre, das Vereinigte Königreich zu vertreten. Und er freute sich. Und er kam mit den anderen Athleten an. Im Olympischen Dorf warteten sie dann aufgeregt alle auf die Bekanntgabe der Termine für die Vorentscheidung. Er natürlich ganz besonders für die 100 Meter und die 4x100 Meter, für die er hoch favorisiert war. Also die Goldmedaille hatte er praktisch schon halb in der Tasche. Und wie erschrak er da, dass die Ausscheidung an einem Sonntag stattfinden sollte. Denn er war fester Überzeugung, an einem Sonntag Sport zu treiben, das geht nicht. Das kann ich nicht mit meinem Glauben vereinbaren. Und er erklärte ganz, ganz platt, ich werde nicht laufen. Er erklärte das und stattdessen trainierte er für zwei andere Disziplinen, für den 200 und den 400 Meter Lauf, den er bisher nie gelaufen hatte. Der Sonntag war ihm heilig, vom Herrn selbst ausgesondert. Auf keinen Fall würde er seine Überzeugung dem Ruhm oder auch der Verpflichtung seinem Land gegenüber opfern. Und am Sonntag, dem 6. Juli 1924, predigte er in einer Pariser Kirche und gleichzeitig knallte die Startpistole für den 100-Meter-Lauf. Ohne ihn. 3 Tage später gewann er völlig unerwartet Bronze auf der 200-Meter-Strecke. Er kämpfte sich durch die Vorläufe für den 400-Meter-Lauf. Vor dem Finale schüttelte er allen Teilnehmern die Hand und bereitete sich für das Rennen seines Lebens vor. Mit den Armen wirbelnd und mit verdrehtem Kopf, mit tanzenden Füßen, rannte Little zum Sieg, 5 Meter vor dem Silbergewinner. Der fliegende Schotte wurde sein Spitzname. Er hatte eine Goldmedaille und einen Weltrekord mit 47,6 Sekunden gewonnen. Aber das war ihm nicht wichtig. Wichtig war ihm, dass er seinen Glaubensüberzeugungen, seiner Berufung treu geblieben war. Das kann man nur, wenn man sich berufen weiß. Sympathie reicht nicht. Es ist schön, wenn der Dienst Spaß macht und wenn man auch Sinn erfährt, wenn man große und kleine Erfolge hat, die man gerne zurückdenkt, auch späterhin. Aber am Ende zählt nur, dass ich mich von Jesus berufen weiß. Wenn zu viele denken, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, wenn zu viele denken, ich habe mir die Gemeinde ausgesucht, dann leidet die Gemeinde. Wenn ich, Mensch, Entscheidungen getroffen habe, dann kann ich auch jederzeit wieder aussteigen. Alle Optionen sind da. Aber hinter unserer Entscheidung steht eine viel, viel größere Macht. Und das dürfen wir nicht vergessen. Die zweite Konsequenz, dass wir berufen sind, diese Berufung verpflichtet zur Liebe. In Vers 12 steht, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Und 17 dann, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Dem entnehme ich, ganz ohne Theologie und ohne irgendwas, dass es die Berufung zur Jüngerschaft und die Berufung zur Liebe nur im Doppelpack gibt. Ich kann nicht Jünger sein, ohne zu lieben. Ich kann nicht lieben, ohne Jünger zu sein. Man kann nicht das eine ohne das andere haben. Das ist mein Gebot, sagt Jesus. Ich gebiete. Und das ist schon ein starkes Wort. Und das sagt nicht irgendwer, das sagt der Meister in dieser Jüngerschaftsbeziehung. Da gibt es also keine Option. Liebe untereinander duldet keinen Aufschub. Die Liebe ist nach außen sogar, so sagt es Jesus, das Erkennungszeichen der Jünger. Woran erkennt man Christen? Haben die einen Turban auf dem Kopf oder gucken die komisch so? Oder weiß auch nicht. Nach Jesu Wort ist das einzige Erkennungszeichen eigentlich die Liebe. Im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 35 lesen wir, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Glaubwürdigkeit des weltweiten Leibes Jesu hängt daran, dass die Jünger sich gegenseitig lieben. Und ich habe ganz, ganz bewusst jetzt auch gesagt, weltweiter Leib Jesu. Ich habe denkt, normalerweise, das ist so irgendwie eine baptistische Eigenart, habe ich das Gefühl, man bezieht es auf die Baptistengemeinde vor Ort. Hier lieben wir uns untereinander und daran erkennt dann die Umwelt, dass wir alle Baptisten sind. Nee, das hakt ja irgendwie. Als Baptisten haben wir die Überzeugung, Gemeinde ist die Gemeinschaft der Jünger Jesu. Und da wir das bei den Großkirchen speziell nicht finden, da ist es ziemlich gemischt und manchmal sind die Gläubigen dünn gesät, sind wir sehr Ortsgemeinde fixiert. Wir sehen dann wirklich nur unsere Gemeinde, vielleicht noch eine andere Freikirche, die es auch am Ort gibt. Also verstehen wir es so, in der Gemeinde sollen wir einander lieben. Aber das ist leider ungenügend. Das meint Jesus hier nicht. Er guckt in die Runde, ich stelle mir das so vor, da ist der Levi, der Kollaborateur, der ist mit den Römern da unter einer Decke gesteckt hat und die Leute über den Tisch gezogen hat, und da sieht er den Judas, nicht den Iskariot, sondern den anderen, der war einer aus der Untergrundbewegung gewesen, und den beiden sagt er, liebt euch untereinander. Wie irritierend ist das, dass Gottes Kinder so unterschiedlich denken in verschiedenerlei Hinsicht, und doch sagt Jesus, liebt euch untereinander. Das gebiete ich euch. Das dürft ihr euch nicht aussuchen, das ist so. Er hat alle seine Jünger im Blick. Überall finden sich welche, die dem Ruf in die Jüngerschaft gefolgt sind. Vielleicht ärgert uns das, dass die Überzeugungen so unterschiedlich sind, dass wir in vielen Dingen noch nicht zusammenkommen können. Nicht so, wie wir uns das so von Herzen auch wünschen würden. Aber wer sich zu Jesus als seinem Herrn bekennt, der ist doch unser Mitjünger. Andere sagen, das ist ungeheuer. Er sagt, ich gebiete euch, dass ihr untereinander euch liebt. Das kann man nicht gebieten, Liebe kann man nicht gebieten. Liebe kann man nicht gebieten, warum nicht? Ja, weil Liebe ein Gefühl ist. Und Gefühle, die haben wir nicht im Griff. Gefühle haben uns, aber wir haben nicht Gefühle. Manche Leute liegen mir, die finde ich sympathisch. Und andere Leute sind mir sehr ähnlich und deswegen mag ich sie. Aber andere sind so anders. Und bei den anderen, da stimmt die Chemie nicht und das liegt mir nicht. Und da kann mir keiner sagen, dass ich die lieben muss. Wenn Leute so reden, dann weiß ich, dass sie nicht verstanden haben, was die Bibel mit Liebe meint. Wenn die Bibel von Liebe redet, meint sie nicht Sympathie. Sie meint die bewusste Entscheidung, zum Wohl des anderen zu handeln. Das ist Liebe. Die bewusste Entscheidung, zum Wohl des anderen zu handeln. Jesus hat es auch nicht immer einfach gehabt. Glaubt ihr das, dass er das immer einfach gehabt hat mit den Jüngern? An einer Stelle sagt er, wie lange muss ich das noch eigentlich bei euch aushalten hier? Aber er hat sie geliebt. Und es heißt in Kapitel 13, er hat sie geliebt bis zum Ende. Wer kann so lieben? Vor allen Dingen, wenn Sympathie und Ähnlichkeit nicht da ist. Manche sagen, man muss erst mal dahin kommen, dass man sich selber so richtig liebt. Aber auch das reicht noch nicht. Nicht genug. Die Bibel sagt was anderes. Lieben kann der, der sich von Jesus geliebt weiß. In dem Maß, wie du dich von Jesus geliebt weißt, kannst du auch wieder lieben. In Vers 12 steht, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Wie ich euch geliebt habe, und das möchte ich mal durchbuchstabieren. Wie? Ja, ist klar, wie ist ein Vergleichswort. Das heißt, Jesu Liebe setzt den Maßstab. Ich gucke, wie hat Jesus seine Jünger geliebt? Oh, und so muss ich das auch machen. Überforderung, Stress. Aber dann habe ich gelernt, dass in der griechischen Sprache dieses Wie nicht nur ein Vergleichswort ist, sondern auch ein Ermöglichungswort. Wie heißt auch, weil ich euch geliebt habe, könnt ihr das auch, könnt ihr euch auch einander lieben. Ich ermächtige euch dazu. Weil ich euch geliebt habe, seid ihr imstande, einander zu lieben. Die bleibende Aufgabe ist also, dass wir uns das vor Augen halten, uns das bei jeder Gelegenheit irgendwie bewusst machen, dass einer, der liebt mich. Auch wenn sonst vielleicht nicht keiner liebt, aber er liebt mich. Und er liebt mich bis zum Schluss und bis zum Ende und auch dann, wenn ich am ekligsten bin. Der du unversöhnt lebst, der du glaubst, dass du nicht vergeben kannst, weißt du, dass Jesus dich liebt und dass er dir schon lange vergeben hat? Ich komme zum Schluss. Jünger sein heißt, sich von Jesus erwählt zu wissen. Jünger sein heißt, von Jesus zu gegenseitiger Liebe berufen und ermächtigt zu sein. Amen.